Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hier ist eine neue Folge des Podcasts Erzähl mir mehr und ich freue mich, dass ich auch wieder Sarah begrüßen kann. Hallo Sarah.
Hallo Christopher, hallo liebe Menschen, wo auch immer ihr da draußen seid.
Du hast eine Frage, Sarah.
Ja, was gibt's? Ich bin total gespannt.
Ich habe heute lange überlegt, was so eine Einstiegsfrage sein könnte und ich bin irgendwie auf mehreren hängen geblieben. Zuallererst möchte ich mal von dir wissen, kennst du Bands oder KünstlerInnen aus Deutschland, die international super bekannt sind, aber vielleicht in Deutschland gar nicht so sehr bekannt sind?
Bestimmt, also sind mir bestimmt schon Leute untergekommen, aber jetzt nicht so aus der Kalten.
Na gut, aber wen verbindest du, oder welche KünstlerInnen, welche Bands verbindest du mit, die sind auch außerhalb von Deutschland bekannt? Also da lassen wir mal die zweite Bedingung weg, dass sie in Deutschland vielleicht weniger bekannt sind.
Naja, ich denke Scorpions kannte man immer außerhalb auch. Rammstein fürchte ich. Nena, die hatte einen Top-10-Hit gehabt in USA. Falco, wenn du den als deutschen Künstler sehen möchtest, hatte Nummer 1-Hit gehabt, glaube ich. Denke ich Kraftwerk, weil die irgendwie bei allen möglichen und unmöglichen Bands immer auftauchen als Vorbilder und Inspirationen auf alle Fälle.
Auf jeden Fall. Und die haben durch ihre vielen Gerichtsverfahren auch viel dafür getan, dass sie mehr bekannt sind.
Ja, vielleicht waren sie auch da Vorbild, wer weiß.
Aber ja, das sind alles sehr wichtige KünstlerInnen und gute Anknüpfungspunkte, aber wir sprechen über keine von denen heute.
Das habe ich mir schon gedacht, weil die sind ja auch in Deutschland bekannt.
Genau, ich möchte mit dir über eine Band sprechen, die super bekannt ist, auch in Deutschland eigentlich. Aber die so unter diesen Teil fällt, wo alle immer ja sagen, wenn du den Namen erwähnst. Kaum jemand hört die aktiv, glaube ich. Aber die haben ganz viele andere KünstlerInnen und andere MusikerInnen beeinflusst. Also ein bisschen, okay. Ich würde, auch wenn das jetzt vielleicht eine steile These ist, ich würde so eine Kurve ziehen zu The Velvet Underground und Nico. Wir hatten die in der einen Folge besprochen, als es um die Cover ging. Das ist auch so eine Band, wo alle immer sagen, ja, Velvet Underground, total bekannt. Und wir müssen auch wieder in die 80er zurückgehen. Du hast neulich so schön gesagt, wir wären das Jahrzehnt irgendwie nicht los. Aber die Band.
Ziemlich vom Hacken, echt.
Genau, aber die Band, über die ich sprechen möchte, die ist so wenig 80er, wie du dir es nur denken kannst.
Aber sie ist aus den 80ern.
Sie hat in den 80ern gestartet, genau. 85 gegründet, okay, in Dortmund. Also jetzt auch nicht gerade der Musikhauptstadt Deutschlands.
Wollte ich gerade sagen, ist ja auch schon suspekt.
Aber bis heute aktiv. Und zwar möchte ich mit dir über die Band Philip Boa and the Voodoo Club sprechen.
Ach ne, was eine Überraschung.
Also zugegebenermaßen eine meiner All-Time-Favorites, eine meiner Lieblingsbands. Aber ich glaube, die sind auch wirklich interessant, weil die super vielfältig sind. Und ich habe gesagt, also sie haben in den 80ern gestartet, 85, haben sich aber über die Jahre unglaublich weiterentwickelt oder verändert. Und außer dem Bandleader Philip Boa ist auch kaum jemand in der Band von 85 oder ich glaube niemand mehr aktiv. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum sich da so viel verändert hat.
Ich bin total gespannt, weil mir ist ja tatsächlich immer wieder untergekommen. Ich kenne eine Menge Leute, die da auch hingegangen sind, aber irgendwie hat es mich nie angefasst. Deswegen ist es mehr oder minder komplett an mir vorbeigegangen. Jetzt bin ich total gespannt. Vielleicht nehme ich sogar die Füße vom Tisch, mal gucken.
Ja, ich habe auch bewusst, also weil du sagst, viele Leute kennen die und sind da hingegangen. Das ist auch so mein Eindruck. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die da schon mal zum Konzert waren, was interessant ist. Und die hat eine Zeit lang so den, zumindest im Indie- und Underground-Bereich, hatten die so ein bisschen so ein, naja, Chart-Erfolgsstatus, würde ich mal sagen. Also die hatten relativ viele Singles und Alben, die in den Charts ganz gut platziert waren. Also vor allem so in den Indie-Charts Anfang der 90er. oder Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann gibt es so ein paar Klassiker wie irgendwie Love on Sale, Container Love, Kill Your Idols und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Songs, die alle kennen und wo alle sagen, ah ja, ja, das lief immer halt irgendwie, ne, auf dem Tanz. So. Aber ich habe bewusst auch kaum von diesen Songs was ausgewählt, weil es, glaube ich, nicht so repräsentativ ist. Also was wir jetzt sagen müssen, wir sprechen über eine Band, die im, ich würde sagen, naja, Indie-Pop-Rock zu Hause ist, was an sich ein schwieriges Genre ist, weil da halt so ganz viel, aus meiner Sicht, ganz viel Belangloses ist. Und die Band ist es halt so gar nicht. Und deswegen tue ich mir auch schwer, die da so einzusortieren. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Stück an und dann können wir vielleicht da ein bisschen intensiver reden.
Ich hätte vorher noch eine andere Frage. Wenn du das so sagst, Indie-Pop-Rock, ich meine, dass 1985 noch keiner von Indie geredet hat, oder täusche ich mich da? Hatten die mal ein anderes Label?
Eigentlich nicht. Ich glaube, sie haben das Label selber so ein bisschen mit rangepappt, weil ich habe mal nachgeguckt, also das, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das eine, die Zeit zwischen, sagen wir mal, 85 und 90 irgendwie so ein für die das Musikgeschichte eine, quasi das Mittelalter war. Und zwar der Grund ist, ich habe das Gefühl, da gab es halt überhaupt nichts Neues oder nur ganz wenig Neues. Und irgendwie war man an so einem gefühlten Endpunkt angekommen. Also wir hatten ja in anderen Folgen schon mal drüber geredet, ne? Wenn man in den 70ern noch über irgendwie die Höhen des Rock gesprochen hatte und Punkrock noch irgendwie interessant war, dann kam Anfang der 80er, hatten wir auch schon mal eine Folge, als wir über Yellow Magic Orchestra gesprochen haben, wo dann nochmal technische Innovationen kamen, wo sich nochmal viel verändert hat. Auch die Frauen von Malaria und Mania D, die haben mir da ganz viel aufgegriffen und dann ging es Richtung Neues mit den Neubauten zum Beispiel. Und irgendwann, so Anfang der 90er, kam dann Techno. Und da sind ja viele, die nach dem Neuen gesucht haben und nach der Grenze, die es zu verschieben gibt, die sind ja dann von diesen, sag ich mal, Avantgarde-Musikrichtung irgendwie in den Techno rüber oder in die elektronische Musik, wenn man so möchte. Und ich habe aber den Eindruck, dass dazwischen so eine Phase lag, wo, naja, der Kommerz vielleicht so ein bisschen übergriffig, also da sind ja dann viele Sachen, die früh mit Elektronik experimentiert haben, die sind dann halt krass in diesen Synthpop und NDW und so übergeschwappt. Und da ist es ja dann sehr schnell Schlager-Kitsch geworden, oder? Es sind viele Sachen so aufgetaucht. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, weil du vorhin Falco angesprochen hast. Also der war halt in den Charts 1986, hat er, glaube ich, zwei Nummer 1 Hits gehabt. Dann haben so Bands wie Modern Talking irgendwie zwei Nummer 1 Hits in dem Jahr gehabt. Da höre ich dich schon laut seufzen. Das ist so die Musik.
Ich habe still gewirkt. Das ist,
das ist so die Musiklandschaft, mit der wir zu tun haben in dem Jahr oder in den Jahren. Und von daher, ja, war da nicht viel. Also ich habe so das Gefühl, dass da was Neues quasi sich auch schwer getan hat, weil es auch das Label gar nicht gab und dass so Bands wie Philipp Boa sich dann auch versucht haben, bewusst so zu positionieren. Ich spiele dir jetzt mal einen Song vor, der ist vom zweiten Album, also dem, vielleicht so ganz kurz, die haben sind sehr produktiv immer gewesen, haben immer sehr viele Alben rausgebracht. Die haben 86 eine EP rausgebracht und dann ein Album, Philister. Und dann haben sie später, glaube ich, im selben Jahr noch das Album Aristocracy rausgebracht, auf ihrem eigenen Label dann schon. Und aus dem Album spiele ich dir jetzt mal den Song My Sweet Devil in the Sky.
Alles klar.
The world is playing cards. Forget some surprise of ideas. forget some angry stuff, forget some surprise of ideas. Sometimes to understand.
Also da passt das Label Indie aber schon sehr schön.
Ja, würde ich auch sagen.
Damals glaube ich, weil es mir trotzdem aus dem Rahmen gefallen ist, ne? Weil es halt nicht diese Einheitsscheiße gewesen ist, die man viel gehört hat.
Ja.
Sondern das schon so ein bisschen gegen Strich gebürstet hat. Aber heute passt es auch so in dieses Indie-Gemisch mit rein, oder?
Ne, völlig. Und ich finde vor allem, weil du sagst in der Zeit, also ich finde es interessant, dass es nicht so poliert ist, wie alles das, was da so war. Ne? Also ich meine, da ist so viel Varianz und selbst wenn du hier mal in Bewegung kommst, ne, wenn du das Gefühl hast, okay, hier ist mal was, wo ich mitwippen kann, dann wird es wieder gebrochen, dann kommt wieder irgendwie was Schräges rein. Es geht ja schon los, du hast am Anfang dieses kurze Drum-Solo oder Drum-Intro, was ganz normal klingt erstmal, wo ich sage, ne, da baut sich ein Beat auf und dann hast du gesagt, jetzt höre ich nicht mehr. Und das ist aber, das gehört zum Stück. Also das heißt,
Ach so, das war mit Absicht.
Genau, okay. da spielt halt der Drummer irgendwas an und als wenn er merkt, okay, ne, das wird jetzt hier zu mainstreamig oder das wird jetzt hier zu gerade, unterbricht er das und fängt dann mit was ganz anderem an oder macht dann mit was ganz anderem weiter. Ne? Also selbst das gehört zum Stück oder auch sind ja dann ganz viele Unterbrechungen drin, wo dann auch so schräge Sachen, ich glaube an der einen Stelle ist es eine Flöte, die reinkommt oder, ne? Also das sind ja ganz viele Sachen, wie du sagst, so ein bisschen gegen den Strich, die aber auch ja, das Ganze interessant machen.
Ich wollte es gerade sagen, also das ist halt was mich als Zuhörerin quasi auch dann dabei hält, ne, weil das halt nicht so irgendwie so diese Text-Refrain-Form ist mit dem Solo dazwischen, sondern weil du dir nicht sicher sein kannst, was denn dann als nächstes kommt.
Genau. Und das ist auch wahrscheinlich so das Charakteristikum von vielen Stücken dieser Band. Und das hat mit dem Songwriting zu tun. Also Philipp Boa selber hat das mal so erklärt, dass er Regisseur ohne Bilder ist. Also dass er, wenn er einen Song schreibt, den nicht nach diesem, wie du sagst, Schema, Refrain, Strophe, Refrain schreibt, sondern er schreibt eine Art Storyboard. Also das heißt, er hat irgendwie, naja, schon fast wie im Kino eben eine Dramaturgie im Sinn, was zum Beispiel textlich passiert und schreibt sich dann ein Storyboard, wie das als Film sein könnte. Und danach komponiert dann die Band oder er, je nachdem, mit wem er gerade das Songwriting macht, den ganzen Song darum. Also das entsteht aufgrund von so einer Idee. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum diese Songs häufig so gebrochen sind und diese klassische Struktur nicht so haben.
Was aber auch bedeutet, dass Text an der Stelle wichtig ist.
Das kommt drauf an. Also es gibt Songs dieser Band, wo man das Gefühl haben könnte, der Text ist nur albern und irgendwie so ein bisschen absurd. Also es gibt viele absurde Texte oder viele Texte, die, ich würde sagen, eine poetische Qualität haben. Also die irgendwie mit Metaphern spielen und die jetzt nicht so einfach zu verstehen sind. Und manchmal gibt es einfach Texte, wo man so das Gefühl hat, das ist irgendwie eine Dekoration oder das ist so eine, also es gibt einen Song, der heißt Albert is a Headbanger. Da wird es dann sehr, sehr rockig und da geht es ums Headbang. Aber der hat kaum richtigen Text. Da ist eigentlich immer nur so eine Varianz von Albert is a Headbanger, Albert is a Fatbanger und so weiter. Also Texte spielen eine große Rolle und das ist, glaube ich, auch das, wo Philipp Boa als Persönlichkeit den meisten Einfluss hat. Also man muss sagen, er spielt Gitarre in der Band meistens und er schreibt Texte und singt. Und er ist auch der, wenn man mal konzeptionell alles treibt. Und da würde ich auch sagen, das Text schreiben und diese Geschichten entwickeln, das ist so sein Hauptthema. Also ja, Text ist sehr wichtig.
Du hast gesagt, die haben sich sehr entwickelt. Was mir so aufgefallen ist, also ich fand da auch so, dass dieses Abwechslungsreiche, dieses sozusagen Unausrechenbare, das habe ich sehr gemocht an der Stelle. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dieser zweiten Stimme, mit dieser hellen, wo ich gedacht habe, oh, lass doch diese Popscheiße weg.
Und das ist
ändert aber, sich das nochmal?
Nee, aber das ist eigentlich genau das Wichtige bei dieser Band. Und okay. Es ist schön, dass du das ansprichst. Inhaltlich ist das wichtig, weil sie immer damit spielen. Okay. Also vor allem in den frühen Jahren, die Sängerin heißt Pia Lund oder früher hat sie sich Pia Lunda genannt. Sie war lange Zeit die, ich würde sagen, Bandleaderin neben Philipp Bohr in dieser Band. Also es ist ein bisschen schade, dass diese Band immer Philipp Bohr in der Voodoo Club heißt, weil das so sehr auf ihn als Sänger quasi gemünzt ist. Aber das Charakteristikum der Band war lange Zeit dieses Duo, also dass beide zusammen die Songs geformt haben. Es gibt einzelne Songs, wo nur er singt, es gibt einzelne Songs, wo nur sie singt, aber richtig bekannt sind sie durch diesen Kontrast. Also er immer so ein bisschen mit der unterkühlten, leicht distanzierten Stimme und sie mit dieser sehr glockenklaren Popstimme eben. Ne? Und das hat viele Songs geprägt und sie spielen mit diesem Kontrast sehr schön. Und das ist eigentlich was sehr Spannendes. Leider, wie gesagt, taucht sie da taucht ihr Name, den Fans ist er bekannt, aber taucht im Bandnamen nicht auf. Aber gerade in den ersten 10 Jahren, also von 85 bis zu 95, 96, haben sie einen unglaublichen Output gehabt, fast jedes Jahr ein Album rausgebracht. Und 96 oder 97 ist Pia Lund ausgestiegen aus der Band. Und das sind aber so, würde ich sagen, so die charakteristischen Jahre, wo die wirklich großen Hits entstanden sind, die vielen bekannt sind. Und wo eben vor allem eben dieses Duo die große Rolle gespielt hat.
Ich fand, das war jetzt gerade so dieses Piece, diese Stimme, was den Song gefälliger gemacht hat. Vielleicht hat es mich deswegen so ein bisschen gestört.
Ja, aber das, also es gibt viele Songs, es gibt ein paar Songs, die sind wirklich rein poppig und das sind wahrscheinlich auch die, wo sie so sehr bekannt sind. Also sowas wie Container Love, da singt sie auch eine sehr Popstimme. Aber sie nutzen das eben ganz oft, um es zu brechen, also um quasi dann wieder ne, so einen Bruch reinzubringen, indem er singt oder indem die Instrumentierung wechselt. Also sie haben das schon so begriffen, dass es ein Instrument ist, um Popmusik zu machen und sich aber trotzdem nicht da völlig drauf einzulassen. Also sie haben immer gesagt, okay, wir sind Indie und also das Experimentieren hat für die Band immer die große Rolle gespielt. Und gleichzeitig sind sie in der Popmusik zu Hause und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Spannungsfeld. Also ich find's ganz interessant. Wir sprechen nachher nochmal ein bisschen über die Macken, die Philipp Bohr so hat. Aber wenn man schon mal ein kurzes Fazit ziehen möchte, er ist, glaube ich, ein Künstler, der versucht, Kunst zu machen in einem Umfeld, wo es eigentlich nur Kommerz gibt, nämlich in Popmusik. Also das ist ja ein Genre, was nicht darauf oder an vielen Stellen nicht darauf ausgelegt ist, künstlerische Freiheit zu fördern, sondern Dinge zu fördern, die sich verkaufen lassen. Unterhaltung, wenn man so möchte. Und da ist Pia Lund, Philipp Bohr und die Band als Voodoo Club aus meiner Sicht ein schöner Kontrast, weil sie schon auch damit spielen und kokettieren. Sie sagen, okay, wir wollen auch Sachen machen, wir wollen Sachen machen, wo sich Leute bewegen, wo getanzt wird, die vielleicht auch schön klingen und gleichzeitig aber auch einen künstlerischen Ausdruck finden und dieses Brechen einbauen und diese Experimente einbauen.
Bringst du mir heute den Pop näher oder...
Nö.
Nur die Kunst im Pop.
Ich habe für mich selber nochmal reflektiert, ich kann ja mit Popmusik nicht so viel anfangen und ich glaube, das ist so meine persönliche engste Berührung mit Popmusik und ich kann sie nur deswegen aushalten, weil es da eben so Brüche gibt. Aber ich verspreche dir, wir werden sogar noch Metal hören.
Ich erinnere mich ja durchaus, dass du gesagt hast, er hat seine eigene Metalband und hat sich da quasi selber supportet damit. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her,
genau.
Dass wir darüber gesprochen haben. Naja, also ich überlege, also ich kenne ja durchaus auch Indie-Pop-Bands, ne, die aber, glaube ich, eher so in der Jetztzeit angesiedelt sind. Von daher glaube ich, finde ich es ganz spannend zu gucken, wie sich so eine Band ja zwangsläufig immer wieder neu erfinden muss, um heute immer noch zu bestehen.
Genau, und das ist eigentlich das Interessante, dass diese Band auch eben mit vielen Wechseln und eigentlich nur ihm als Konstante so lange Bestand hat und eine unglaublich loyale Fanbase hat. nicht nur Fans, die sehr lange schon dabei sind, sondern die einfach auch sehr regelmäßig zu Konzerten gehen und auch immer noch Platten kaufen. Und also diese Band tourt fast ständig. Das sind vielleicht so ein paar Sachen, wo wir nochmal drüber reden müssen. Also das Album Aristocracy, aus dem wir gerade diesen Song gehört haben, das ist eben 86 erschienen. Es ist dann 88, 89, 90 und 91 sind jeweils Alben erschienen. Und die Band war mehr oder weniger ständig auf Tour und vor allem auch international. Also sie hatten sehr früh auch in Großbritannien, also vor allem in Großbritannien, aber in ganz Europa Auftritte und sind vor allem in Großbritannien auch von der Musikpresse sehr positiv besprochen worden. Die konnten irgendwie was damit anfangen, während sie in Deutschland ja, bestenfalls durchs Raster gefallen sind, was die Musikpresse anging, oder nicht sehr positiv besprochen wurden.
Und was war das Problem an der Stelle? Das Pop oder das Anderssein? Also die Kunst im Pop?
Das Anderssein. Also die waren nicht richtig greifbar. Die ließen sich in dieses, naja, hier ist neue deutsche Welle und wir machen jetzt mal Pop oder alles, was danach kam, Synthpop und so, da ließen die sich halt nicht einsortieren. Das war ganz schwierig. Die sind dann teilweise eben so teilweise sogar bei Gothic-Events oder alles, was so schwarze Szene war, aufgetaucht. Da haben sie aber auch nicht so richtig dazu gepasst. Da hat vielleicht so ein bisschen die melancholische Stimmung in manchen Songs und so gepasst und es anders sein, aber sie sind jetzt auch kein, ne, also lassen sich auch dem Gothic irgendwie nicht zuordnen. Also es war immer so ein bisschen dazwischen. Und dann kommt noch dazu, dass irgendwann hat halt sowas eingesetzt, dass sie trotzdem kommerziellen Erfolg hatten. Also sie hatten eben ein paar Singles, die sich sehr gut verkauft haben, ein paar Alben, die sich sehr gut verkauft haben. Und gleichzeitig waren sie aber schwierig, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu handhaben. Also es gibt sehr viele Geschichten, dass sie bei Fernsehauftritten bewusst sich daneben benommen haben, beziehungsweise halt irgendwie nicht auf dem Playback gesungen haben, um zu zeigen, dass das ja alles vorproduzierte Scheiße ist. Und naja, also ne, sie haben also gerade Philipp Bohr ist so ein bisschen auch das Enfant terrible der Musikszene. Es gibt viele JournalistInnen, die sagen, sie hatten Angst oder wollten lieber kein Interview mit ihm führen, weil er hat Interviews halt dann auch schnell mal platzen lassen, indem er halt irgendwie zusammenhangslosen Blödsinn erzählt hat oder teilweise auch persönlich Leute angegangen hat, ihnen zu sagen, dass sie keine Ahnung haben und nicht ja nur das System vertreten. Und genauso hat er und die Band auch einen sehr schwierigen Umgang mit Plattenfirmen gehabt. Also er hat mal gemeint, er hat immer versucht, einfach von den Plattenfirmen das Geld zu nehmen und denen zuzuhören, wenn sie gesagt haben, was er machen soll. Und dann ist er rausgegangen, hat das Geld mitgenommen und schnell wieder vergessen, was sie gesagt haben, was er machen soll. Sodass er eigene Aussage, habe ich jetzt nicht überprüft, bei allen großen deutschen Plattenfirmen, bei denen er je unter Vertrag war, auch schnell wieder rausgeflogen ist.
Und macht ihn das zum Genie oder zum Unsympathen?
Da gibt's sehr unterschiedliche Meinungen. Ich kann nur, ich bin ja noch nicht so alt, dass ich jetzt Anfang der 90er irgendwie Konzerte von denen gesehen habe. Was mir Menschen erzählt haben, ist, dass er auch teilweise auf Konzerten unsympathisch gewesen sein muss. Also muss wohl sowohl den eigenen Musikern mit einem hohen Anspruch gegenüber aufgetreten sein und die aber dann halt unter Druck gesetzt haben, wenn sie aus seiner Sicht nicht gut genug gespielt haben. Er muss teilweise wahrscheinlich auch aus Unsicherheit irgendwie, wenn er nervös war, das Publikum beschimpft haben. Es gibt aber auch Geschichten, dass sie sagen, und das Publikum hat ihn beschimpft. Das war irgendwie so ein gegenseitiges. Das soll wohl relativ wild abgelaufen sein. Okay. Da gibt es viele Geschichten. Also ich glaube nicht, dass er, dass vor allem er als Persönlichkeit da immer sehr sympathisch war. Das muss wohl schon auch schwierig gewesen sein. Auf der anderen Seite, ich habe ihn in den letzten Jahren häufiger live erlebt. Heutzutage ist es eine wundervolle Liveband, weil sie unglaublich viel Energie hat. Er ist nach wie vor, wirkt er eher schüchtern, zurückhaltend und ist trotzdem eine krasse Bühnenpersönlichkeit und beschimpft auch heutzutage niemanden mehr. Also von daher.
Jetzt der Moment, wo ich gerne nochmal zurückgehen möchte. Du hast ja gesagt, dass sie in England wesentlich besser angekommen sind damals schon als in Deutschland. Was haben denn die EngländerInnen da besser ausgehalten als die Deutschen?
Also ich glaube, das hängt nicht vom Publikum ab. Beim Publikum waren sie auch in Deutschland sehr, sehr beliebt schon früh. Ich denke, das ist eher so ein aus dem Musikjournalismus heraus gewesen. Da gab's in England, das ist jetzt meine Vermutung, einfach schon eine größere Bandbreite an musikalischen Einflüssen und die Musikpresse war da offener, das auch zu besprechen und dem dann Raum zu geben und es nicht einfach von vornherein zu sagen, okay, das ist jetzt hier, das passt jetzt nicht in den aktuellen Zeitgeist, sondern einfach offen zu sagen, okay, da kommt was Neues, wir gucken uns das mal an. Mhm. Das wäre so meine Vermutung.
Okay. Jetzt frage ich mich, wie das die Band geschafft hat. Also du hast ja gesagt, die haben Kunst im Pop gemacht. Wie haben die das geschafft, dass sich das nicht abnutzt über die Jahre? Also man könnte ja auch sagen, okay, wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Ein Album war cool, das zweite war okay und das dritte wird langweilig. Wie haben sie geschafft, dass das genau nicht passiert?
Ja, sie haben einfach genau das gemacht, worauf sie Lust hatten. Und wenn das eine Album cool war und sie beim nächsten das Gefühl hatten, wir wollen mehr Krach machen und wir wollen mehr experimentieren, dann haben sie genau das gemacht. Also es gibt so eine schöne Geschichte. Also ich hatte ja schon gesagt, sie haben das erste Mini-Album oder erste EP bei einem sehr kleinen Label veröffentlicht. Dann haben sie mit dem Geld, was sie da verdient haben oder was sie da bekommen haben vom Label, ihr eigenes Label aufgemacht und haben ihr zweites Album da veröffentlicht. Das war so mittelerfolgreich. Das war das Album Aristocracy, wo wir gerade den Song gehört haben. Dann haben sie festgestellt, okay, aber sie haben trotzdem Konzerte gespielt und waren beliebt. Ne? Also waren irgendwie eine wichtige Band, aber jetzt nicht die krassen Verkäufe. Dann haben sie aber über dieses Momentum es geschafft, einen Major-Platten-Deal zu bekommen mit einem Vorschuss. Und Philipp Bohr hat gesagt, ja, den Vorschuss, den haben wir eigentlich komplett dafür gebraucht, A, das Album zu machen, aber B, vor allem unser eigenes Label über Wasser zu halten. Also sie haben ja auf ihrem eigenen Label halt nicht nur ihre eigenen Sachen veröffentlicht, sondern sie haben eben auch da wieder diese England-Connection. Also sie haben vor allem auch versucht, andere Bands zu supporten und Material von anderen Bands zu veröffentlichen und quasi das dann in Deutschland bekannt zu machen. Ne? Also wenn es Bands gab, die sie in Großbritannien interessant fanden, dann und die in Deutschland aber kein Label hatten, dann haben sie versucht, die zu verlegen in Deutschland und einem deutschen Publikum näher zu bringen. Aber das muss wohl laut seiner eigenen Aussage ein großes Verlustgeschäft gewesen sein.
Okay.
Aber da haben sie halt, also, naja, er hat immer versucht, da kreativ das Geld den Plattenfirmen aus dem Kreuz zu leiern und dann mit dem Erfolg, den sie als Band hatten, quasi auch andere Projekte mit zu supporten. Und musikalisch haben sie aber immer dafür gesorgt, dass sie das machen können, was sie gerne machen wollen. Und das war einer dieser Reibungspunkte, den sie häufig mit Plattenfirmen hatten, dass sie dann einfach, wenn eine Plattenfirma gesagt hat, okay, ihr solltet aber bei dem nächsten Album vielleicht mal mit dem und dem Produzenten ins Studio gehen, dann haben sie den Vertrag gekündigt, dann sind sie einfach zu einem anderen Label gegangen, haben sie gesagt, das machen wir nicht mit, wir entscheiden hier, was gemacht wird. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, also bei den Produktionen, bei den frühen Produktionen, also alles bis Mitte der 90er, ist die Band relativ konstant geblieben, aber vor allem Philipp Bohr selber hat sehr darauf geachtet, immer mal mit anderen Produzenten zusammenzuarbeiten. Also gibt es so Leute wie Tony Visconti, der schon mit Bowie gearbeitet hat, aber auch andere. Also er hat dann ein bisschen rausgesucht, mit wem er gerne mal arbeiten würde als Produzent, weil er die Leute geschätzt hat, weil sie schon mit anderen wichtigen KünstlerInnen zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das hat viel getrieben, dass sie da immer mal einen Blick von außen drauf bekommen haben. Also dass sie nicht nur mit ihrem eigenen Material gekommen sind, sondern dass sie dann im Studio jemanden hatten, der gesagt hat, okay, wir probieren jetzt mal das aus und gehen mal in eine andere Richtung. Und später, auf späteren Alben, hat dann nochmal was Ähnliches stattgefunden. Also er hat immer darauf geachtet, interessante Produzenten zu haben, aber auch dann später interessante MitmusikerInnen zu haben. Also es gibt zum Beispiel ein Album Diamonds Fall, müsste so von 2007, 2008 sein. Da hat auf dem ganzen Album Jackie Liebezeit der Drummer von Can gespielt. Mhm. Beziehungsweise später hatten sie dann noch den Drummer von Dresden Dolls auch als, oder, also der hat bei Nine Inch Nails als Drummer und bei Dresden Dolls gespielt und der hat auch mal später für ein Album als Gastmusiker mitgemacht.
Kann ich mir das ein bisschen so vorstellen, was weiß ich, wie bei King Crimson, wo man sagt, man hört immer, es ist die Band, aber sie klingt auf jedem Album tatsächlich anders. Sie hat einen anderen Ansatz.
Ja, also nicht komplett radikal anders, weil eben der kreative Kopf immer geblieben ist. Aber da gab es eben vor allem auch getrieben durch Kollaborationen und durch andere Produzenten immer eine Varianz. Und da ging es eben mal vom rein poppigen mehr Richtung irgendwie experimentelle Sachen oder eben mehr Richtung Rock.
Hast du ein Lieblingsalbum?
Nee, schwer zu sagen. Also ich mag tatsächlich das mit Jackie Liebezeit, das mag ich sehr, weil das wirklich sehr spannend ist. Aber nee, ist einfach ja zu viel Abwechslung. Und es gibt auch immer wieder Sachen zu entdecken. Also ich habe gerade bei den alten Alben entdecke ich immer mal auch nochmal interessante neue Stellen oder interessante neue Instrumentierungen, die mir so nicht aufgefallen waren. Ich würde aber gern dir noch was vorspielen, also weil ich gerade gesagt habe, es kann auch mal ein bisschen rockiger werden, was nochmal so komplett anders ist und was aber nur ungefähr 2-3 Jahre nach dem Song entstanden ist, den wir jetzt gerade schon gehört haben.
Okay.
Und zwar gibt es einen sehr bekannten Song, der sicher auch eine politische Message hat, der heißt Kill Your Idols, also bring deine Ideale um. Der wird auch heute noch sehr oft live gespielt. Der hat eine unglaubliche Energie, geht unglaublich nach vorn und den hören wir jetzt aber im Original. Also ich hatte erst überlegt, eine Live-Version zu spielen, aber wir hören den mal im Original, weil ich glaube, da ist er ganz spannend.
Okay. Ja. Ganz froh, dass am Ende die Pia Lund mit ihrer Stimme doch noch mit dabei war. Ansonsten hätte ich jetzt sagen müssen, es klingt so überhaupt gar nicht nach dem ersten Lied.
Ja.
Also gar nicht so, wie ich vorhin gesagt habe, ne, bei King Crimson, man hört immer dann doch, welche Bands ist hier, hätte ich jetzt gesagt, hätte auch können eine völlig andere sein.
Ja, deswegen, also das meine ich, einerseits ist dieses Wechselspiel, dieser Kontrast zwischen den beiden immer so charakteristisch gewesen, ne, und dann bringst du halt auch hier wieder rein. Und andererseits, ja, kann es manchmal auch einfach ganz anders sein. Und diese Experimentierfreude haben sie hoch und runter ausgelebt, ohne sich da einschränken zu lassen. Und auf demselben Album sind trotzdem Songs drauf, die sehr, sehr poppig sind, ne? Oder die sehr diesen Pop-Aspekt in den Vordergrund stellen. Also das ist immer beides dabei und sie sehen da als Band überhaupt keine Notwendigkeit, das irgendwie einzuschränken.
Was mir jetzt hier aufgefallen ist, von der Aufnahme her klang das deutlich rumpeliger als die erste, also so tatsächlich wie Garagenpunk. Ist das Album, klingt das tatsächlich ganz anders von der Aufnahme her?
Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, es gibt so eine Serie an remasterten Alben und ich glaube, die hatten nicht alle dieselbe Grundqualität. Und sind dann auch im Remastering. Also das erste, was wir gehört haben, das war von einem frühen Album, war aber scheinbar irgendwie gut aufgenommen und ist auch in dieser remasterten Variante wirklich, finde ich, sehr gut. Du hast schon recht, dass es gibt ein paar Alben, die haben nicht die besonders klare Klangqualität. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob die einfach damals in einem Studio waren, wo das nicht so toll abgemischt wurde oder.
Aber es hat ja dazu gepasst, in dem Fall.
Ja, finde ich.
Aber was man jetzt hier wieder hatte, dass ja zwischendurch, also in diesem Song selber ja immer wieder so Brüche gibt.
Ja.
Wo dann irgendwie mal was eingeschoben wird, ein Instrument oder eine Pause, wo du denkst, das gehört hier doch gefühlt gar nicht her, aber es macht es ja dann tatsächlich interessant.
Genau, und das ist vor allem was, also dieser Song wird auch heutzutage noch sehr viel live gespielt. Und was man sagen kann, es ist eine unfassbare Liveband. Also ich würde fast sagen, es ist eine der besten Livebands, die auf dem Level in Deutschland unterwegs sind, weil sie mit einer unglaublichen Energie und Spielfreude unterwegs sind und eben dieses Experimentieren und dieses Einschieben von Phrasen und dieses Probieren, weil die das auch auf der Bühne unfassbar ausleben und beim Publikum dafür sorgen, dass es halt nicht so ein Mitschunkel-Mitsing-Ding wird. Also ich meine, der Song ist sehr bekannt, wird häufig auch mitgesungen und mitgetanzt, aber eben durch diese Brüche, ne, wird es nicht so ein Einheitsbrei. Und das ist was sie sehr auskosten und was sie sehr viel in Songs einbauen.
Aber wenn du sagst, das ist so eine gute Liveband und auch schon immer gewesen, dann spricht das ja eigentlich für Philipp Bohr selber, wenn er die einzige Konstante über all die Jahren ist. Also dass der einfach die Leute auch so weit bringt, eine gute Liveband zu sein.
Ja, also bei allem, wie gesagt, bei allen kritischen Punkten, die es da offenbar gab, ist das eine der wesentlichen Qualitäten. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe oder vielleicht sogar der Hauptgrund, warum diese Band so bekannt ist und so eine große Fanbase hat und eben auch so viele Jahre konstant, ich sag mal, im Geschäft ist. Also ich bin einfach der Meinung, das ist ein wesentlicher Charakter, den wahrscheinlich vielleicht eher so ein bisschen als in Anführungsstrichen der Kurator der Band entwickelt hat über die Jahre, dass er einen Anspruch hat, wie Songs live klingen sollen und die Band dann auch entsprechend so zusammengestellt hat und immer wieder verändert hat.
Verändern sich die Songs live? Weil die sind ja doch in gewisser Weise komplex, da muss man ja dann gucken, ob man da einfach drauf losschwartet oder ob man da einen Plan dahinter steckt.
Die verändern sich sehr deutlich live. Also wie gesagt, mit viel mehr Energie und mit viel mehr Dynamik. Und die hängen auch immer ein bisschen davon ab, wer in dieser Band gerade spielt. Also ich hatte die Band schon öfters live gesehen und da haben sich auch viele Mitglieder über die Jahre ja verändert. Also was man zum Beispiel sagen muss, Pia Lund eben hat in dieser sehr prägenden Phase bis ungefähr 96, 97 gespielt, dann ist sie ausgestiegen, sie ist dann später in den frühen 2000ern wieder zurückgekommen für ein paar Jahre und ist aus meiner Sicht immer noch das Merkmal oder der Kern dieser Band mit Philipp Bohr zusammen. Also diese Live-Konzerte auch mit ihr, die haben immer eine besondere Dynamik gehabt. Sie ist, glaube ich, 2014, 2015 wieder ausgestiegen aus der Band und seitdem sind verschiedene andere GastmusikerInnen neben Philipp Bohr aufgetreten. Auch viele gute, ohne Frage, aber ich hatte so das Gefühl, diese Dynamik, die es da früher gab oder die es mit Pia Lund eben gab, die war nicht ganz so, weil die beiden doch irgendwie aufeinander eingespielt waren. Bei den anderen Musikern, die in der Band so gespielt haben, merkt man einfach, dass mit jedem, der da kommt, ob das ein neuer Drummer ist oder jemand anders am Bass oder so, dass da auch nochmal eine neue Note reinkommt und eine neue Interpretation vielleicht von anderen Stücken ist oder Sachen nochmal neu ausgestaltet werden. Also da sind sie schon offen und experimentieren. Also es ist bei weitem nicht so, dass ein Song, den das Publikum auch schon lange kennt, dann immer wieder genauso klingt. Ne?
Das heißt, Philipp Bohr hält das aber auch aus, dass sozusagen andere Leute mit seinen Songs andere Sachen machen.
Ja, ich glaube, ein Stück weit lässt er sich davon auch inspirieren und ein Stück weit nutzt er das auch für sich selber, um sich weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig, zumindest ist das, was man so hört, hat er schon auch eine sehr klare Vorstellung davon, wie Sachen klingen sollen. Aber das ist eben keine konservatorische. Also er möchte nicht, dass ein Song immer noch genauso klingt, wie er 86 geklungen hat, sondern er hat schon eine eigene Vorstellung entwickelt, sich da auch weiter, wie das heutzutage klingen soll und sucht eben auch bei den MusikerInnen immer mal wieder, ne, diesen Input, aber auch bei den Produzenten, die er sich für Alben sucht, sucht er auch immer danach. Oder bei jemandem, der das Album mixt. Also er hat immer einen Anspruch, auch diese komplette Produktion irgendwie zu kontrollieren. Ich glaube, dass das macht es so interessant, also dass er es einerseits in der Hand hat und sich aber auch gleichzeitig weiterentwickelt und da offen ist, durch Leute, die von außen reinkommen, gezielt sich als Band oder sich als Künstler auch zu verändern.
Gibt es Alben, aus denen man den Zeitgeist, den aktuellen, raushört?
Die gibt's.
Muss ich da irgendwann mal einfangen lassen?
Ja, die gibt's, aber die hören wir uns nicht an. Die habe ich ja ausgespart. Aber das ist tatsächlich so.
Was war denn das für eine Zeit gewesen?
Na, ich würde sagen, das war so die Zeit, wo der Erfolg immer größer wurde. Also ich habe schon erzählt, sie haben so von 88 bis 94 eigentlich, oder von 88 bis 91 jedes Jahr ein Album rausgebracht. Und dann gab es, glaube ich, von 91, also 92 gab es kein Album, dann gab es, oder gab es ein Live-Album bloß. Dann gab es 93 ein Album, das hieß Boa Finia, und 94 ein Album, das hieß God. Und das Boa Finia, das ist schon sehr poppig und sehr eingängig. Das ist so das eins dieser Alben, wo man schon merkt, okay, also sie haben über die Jahre, ne, es sind die Erfolge gewachsen, viele bekannte Singles gehabt, und dann ist das immer, aus meiner Sicht, immer mehr so in Richtung Mainstream gelaufen. Man merkt aber auch selber, dass Boa und die Band das offenbar, denen das irgendwie nicht gefallen hat, weil sie dann einen harten Cut machen. Also das Album God von 94, das ist sehr sperrig. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, den ich dir eigentlich nochmal vorspielen möchte. Er hat dann gleichzeitig mit diesem Philipp Boa-Album, also wirklich, glaube ich, sogar am selben Tag, dann noch das sein Metal-Projekt gestartet, was Voodoo Cult hieß. Und da hat er sich eine Band zusammengestellt, die aus dem Bassisten vom Voodoo Club bestand, aber ansonsten aus komplett externen. Also er hat sich dann einen Ex-Drummer, jetzt muss ich überlegen, ich kann Mist erzählen, ich glaube, er hat sich den Ex-Drummer von Creator und den Ex-Gitarristen von Slayer oder andersrum in die Band geholt.
Okay.
Und hat dann da auf einmal...
Waren damals auch schon keine jungen Leute mehr, oder?
Ja, weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall hat er da nochmal ein Team zusammengestellt, was nochmal eine ganz andere Richtung, und wo auch diesen Bruch nochmal ganz anders leben konnte. Ne? Also das God-Album vom Voodoo Club ist schon ganz anders gewesen dann als dieser. Also hat sich aus dem Pop dann wieder so ein bisschen befreit. Und dann hat er einfach auch parallel dazu das nochmal ausgelebt in einer Metalband, die er dann, das hatte ich ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt, die er dann auch als seine eigene Vorband und sich gegenseitig, also manchmal war der Voodoo Club die Vorband, manchmal war er die Vorband mit dem Voodoo Cult. Mhm. Also ja, ich glaube, das war dann schon wieder so ein Ausbrechen. Er hat sich da dann schon irgendwie wieder freigemacht, dann mal wieder von der Plattenfirma getrennt und so weiter und so fort. Genau.
Und davon kriege ich jetzt was auf die Ohren?
Ja. Wir hören jetzt aus dem ersten Voodoo Cult Album Jesus Killing Machine, und wir hören den Song Killer Patrol.
Okay. Wieder munter, wie schön.
Na, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, ich habe mich auch gefragt, inwiefern das passt, aber hat sich ja wirklich gute Leute geholt. Dave Lombardo, der Drummer von Slayer.
Genau so rum war es. Ja.
Ist, glaube ich, auch so ziemlich mit das Beste an der Band. Interessant, also ich habe mich wirklich gefragt, ne, wie das zusammengeht.
Na, ich glaube... Also man hört ja sehr viel Boa aus diesem aus diesem Song auch raus. Ne? Also sowohl, also nicht nur die Farbe, die Klangfarbe des Gesangs, sondern auch so dieses Aufbrechen. Also es ist nicht ein straighter Gesang, sondern dann sind wir wieder Sprechparts zwischendrin. Und ich glaube, so dieser Rhythmus, da ist schon seine Handschrift irgendwie drin. Und ich glaube, unter diesem ganzen Aspekt Aufbrechen und Sachen machen, die dich interessieren, dieses Experimentieren, da passt das schon zusammen. Er hat eben nur festgestellt, also wir hatten ja vorher Kill Your Idols gehört und er hat schon so ein paar Songs auch bei Philip Bauer an der Voodoo Club gehabt, die, sagen wir mal, vom Tempo her und vom Transportieren vielleicht auch von ein bisschen Wut und Aggressionen in eine Richtung ging, und er hat aber dann, glaube ich, irgendwann festgestellt, okay, hier muss er, also um das weiterzutreiben, muss er einen harten Cut machen. Also er kann diesen, sagen wir mal, den Begriff Philip Bauer in the Voodoo Club nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie ausdehnen, und dann geht's halt überhaupt nicht.
Ja, aber es muss ja auch in der Fanbase mit drin sein. Und da hätte ich so, also da frage ich mich gerade, also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere, wenn die sich gegenseitig supporten. Also wenn ich jetzt zum Philip Bauer in the Voodoo Club Konzert gehe und mich erwartet dann so ein mehr oder minder aufgebrochener Thrash Metal, weiß ich nicht, ob ich da, also wie viele Biere ich da trinken müsste, um das geil zu finden, wenn es eigentlich gar nicht meine, also
ja,
weißt du, wenn das gar nicht so mein Ding ist.
Ich glaube, die allermeisten haben das auch nicht verstanden. Also ich glaube, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die damals irgendwie zu Konzerten waren, und viele haben mir gesagt, was macht denn hier jetzt wieder? Also die haben halt auch schon ein bisschen mit Kopfschütteln da gestanden. Wobei dann jeweils in den respektiven Fanbases, also ich glaube, die haben sich mit diesem Metal-Projekt schon auch also vor allem, ne, weil, wie du sagst, auch mit den Leuten, die dann von respektablen Bands kam, schon auch einen Respekt bei den jeweiligen Fans dann erspielt. Und Philip Bauer and the Voodoo Club sind eben trotzdem, weil es da diese Trennung gab, dann auch in ihrer eigenen Fanbase stabil geblieben. Aber ich glaube, dieses Mischen von, also auch auf demselben Konzert spielen, das ist was für die meisten einfach nicht gut funktioniert hat.
Ich glaube, andersrum ist es sogar noch schlimmer. Also wenn du sozusagen auf ein Metal-Konzert spielst als Voodoo-Kult und die Leute gehen dahin, was ich nachvollziehen kann, ich fand, das hatte jetzt alles Hand und Fuß gehabt, ne? Auch wenn das zwischendurch so ein bisschen nach Leck mich am Arsch geklungen hat, aber das schadet ja nicht. Aber wenn dann so eine Indie-Pop-Band vorher spielt, also die müssen doch sonst was auf die Bühne geworfen haben.
Ja, deswegen glaube ich, wie gesagt, als Konzept irgendwie das beides gemeinsam zu stattfinden zu lassen, hat das, glaube ich, nicht sehr gut funktioniert. Aber dieser Aspekt, dass man sagt, okay, ich habe hier was ich noch gerne machen möchte, und ich gründe dafür mal ein neues Bandprojekt, ich glaube, das hat gut funktioniert. Und das war eine richtige Entscheidung. Und er hat ja dann auch, ich glaube, die haben nur 2 Alben gemacht und sich nach ungefähr 2 oder 3 Jahren auch wieder aufgelöst. Also von daher, das war in Experimentieren, und das war sicher wichtig und zeigt für mich nochmal, jetzt so im Kontext des Podcasts, zeigt es für mich nochmal, okay, da gibt es einfach einen großen Entwicklungsraum, auch wenn der vielleicht nicht immer mit demselben Bandprojekt stattfindet. Aber er hat dann eben auf der anderen Seite auch das Projekt Philip Bauer and the Voodoo Club in allen möglichen Richtungen trotzdem mehr ausgedehnt und eben in alle möglichen Bereiche geführt, von sehr zart klingenden Pop, Indie-Pop-Sachen bis hin zu eher stärkeren, rockgeprägten und sehr experimentellen Richtung.
Naja, und vor allen Dingen hat er ja die Musiker aus den Bands dazu gekriegt, mit ihm eine Heavy-Metal-Band zu gründen. Also das gelingt dir ja auch nicht, wenn du irgendwer bist.
Ja.
Sondern dann müssen die ja alle schon mal von dir gehört haben, und dann müssen die ja auch wissen, wenn du sozusagen kein kommerziell so sehr erfolgreicher Künstler bist, müssen die ja wissen, dass du live trotzdem funktionierst.
Aber das ist was bei Philip Bauer, also deswegen habe ich ihn auch so in eine Linie mit Velvet Underground gestellt. Also er hat schon vor allem auch unter MitmusikerInnen eine große Bekanntheit. Und das liegt einerseits daran, weil die Band eben über so viele Jahrzehnte so unglaublich viel live gespielt hat und es immer noch tut. und weil er schon immer daran interessiert war, international aufzutreten. Also er hat immer betont, wie wichtig ihm das ist, Einflüsse von außen zu bekommen, sei es jetzt durch MitmusikerInnen oder sei es einfach nur, dass er im Ausland lebt und mit anderen, also dann auch in seiner Rolle als Labelbetreiber zum Beispiel andere Bands irgendwie unterstützt und bei sich auf dem Label veröffentlicht. Oder eben einfach nur im Ausland sich aufhält und da mit Leuten in Kontakt ist. Also er hat viele, viele Jahre auf Malta gelebt und hat da auch in einem Tonstudio viele seiner Alben aufgenommen, aber auch in dem Tonstudio einfach sich mit Leuten vernetzt, die dafür Aufnahmen kamen, weil das Studio von David Weller in Valletta sehr bekannt ist. Und auch für viele MusikerInnen von außerhalb oder international genutzt wurde. Und da hat er sich einfach auch, also hat einfach viele Kontakte aufgebaut. Und das Gleiche gilt, er hat auch eine Zeit lang in London gelebt oder tut das auch heutzutage immer noch zeitweise.
Aber jetzt tatsächlich eher im britischen Raum, da würde ich jetzt Malta mal mit einschließen.
Ja, genau.
Als ich das, hat er sich musikalisch nochmal verändert in den letzten Jahren?
Ich denke ein bisschen, und das ist nämlich der Grund, da wollte ich geradezu überleiten. Ich habe noch ein letztes Stück vorbereitet, was aus einem etwas aktuelleren Album ist. Auch schon wieder ein bisschen älter, weil das letzte Album ist, glaube ich, von 2018. Wir hören jetzt was von 2014 ist. Aber da kriegen wir nochmal einen Eindruck, wie der Sound heute so ist und was heute vielleicht eine Rolle spielt. Genau, und dann spiele ich dir gern aus dem Album Bleach House von 2014 den Song Icons of Anarchy vor.
Okay. Punk, oder? So gegen Strich gebürstet, aber ich finde, das ist Punk.
Meinst du, das ist Punk? Ja?
Ja, von der ganzen Attitüde her?
Ja, ich denke ein bisschen.
Also, jetzt mal, also selbst wenn das Wort Anarchie da nicht drin vorkommen würde.
Naja, gut, das ist ja auch. Ist ja auch nicht so ein sauberer Aufruf zur Anarchie, sondern.
Ja, vor allen Dingen, vielleicht kann man ja auch seine Icons killen. Wer weiß.
Genau. Ja, ich glaube ja, da ist immer ein bisschen Experimentelles und auch ein bisschen Punk drin, klar. Aber das ist das, was es aus meiner Sicht so interessant macht, dass sich das schwer runterbrechen lässt auf die eine Formel.
Aber bei all dem, was wir heute gehört haben, klar fehlt mir jetzt der Zusammenhang zu den Alben, auf denen die Songs auch drauf sind. Aber ich finde, man hört immer so raus, dass er sich so nicht den, andersrum vielleicht, dass er Wert drauf legt, sozusagen nicht dem Erwarteten zu entsprechen.
Ja, das ist definitiv so.
Du hast immer irgendwas drin, wo du denkst, das passt gar nicht rein. Tut's am Ende ja doch. Aber es ist immer irgendwo so was drin, wo er sagt, so, das mache ich jetzt einfach nur, weil ihr damit nicht rechnet.
Ja, das ist definitiv so. Also er hat eine starke, ich sag mal, Anti-Attitüde, dass er an ganz vielen Stellen einfach auch bewusst brechen möchte, weil er sagt, das fühlt sich gerade richtig an. Und ich glaube, was auch ganz viel, also wir haben alle Songs, die wir heute gehört haben, sind chronologisch gewesen, mit kleineren oder größeren Sprüngen. Also wie gesagt, wir haben jetzt sehr viel aus der Anfangszeit gehört und dann einen größeren Sprung zu diesem letzten Stück jetzt gemacht. Aber das zieht sich, vom Konzept her zieht sich das durch, ne? Dass er sagt, ich breche und ich breche bewusst und ich breche vor allem immer dann und in eine Richtung, die sich gerade für mich interessant und richtig anfühlt und nicht das, was ihr jetzt gerade erwartet, was ich als nächstes machen sollte. Die Überschrift über dieses komplette Projekt ist austoben, ausprobieren und ja, schauen, was geht und was man gerne machen möchte und sich inspirieren lassen, eben auch von anderen Musikern. Wie gesagt, er hat immer so, und das wird auch zum Glück kritisch diskutiert, er hat schon eine sehr strenge Attitüde mit seinen MitmusikerInnen, was vielleicht ein negativer Aspekt ist. Und gleichzeitig ist er trotzdem sehr offen, sich immer wieder Leute ins Studio zu holen und immer wieder mit neuen Leuten zu kollaborieren. Und das entweder auf MusikerInnen-Seite zu tun, aber auch selbst beim Songwriting oder beim Produzieren. Also er hat schon den Anspruch, in allen Sachen seine Finger drin zu haben und sehr genau zu bestimmen, in welche Richtung das gehen soll. Und gleichzeitig ist er da offen zu sagen, okay, wenn er jemanden aussucht, der das Album produzieren soll, dann öffnet er sich dem und den neuen Ideen, die da aber auch reinkommen. Also er ist ja nicht diktatorisch, sondern er möchte sehr viel kontrollieren und sehr viel an diesem kreativen Prozess an allen Ecken und Enden mitwirken, aber lässt sich davon auch inspirieren. Und das macht es vielleicht, ist vielleicht dieses Spannungsfeld, was man über diese vielen Jahre auch schaffen, so sieht.
Mich würde noch interessieren, weißt du, was Pia Lund jetzt macht?
Also ich kann es nicht bis ins Detail sagen, womit sie ihr Geld verdient. Sie hat nach ihrer Zeit, also Mitte der 90er, Ende der 90er, hat sie eine Zeit lang auch ein Soloprojekt gehabt und hat dann später, glaube ich, auch im Bereich bildende Kunst gearbeitet. Aber da bin ich nicht so ganz sattelfest. Mhm.
Na, ich fand das jetzt nur einfach interessant, weil du ja am Anfang gesagt hattest, dass sie quasi so stilprägend auch gewesen ist für die Geschichte. Und es muss ja, dann überlegt man sich's ja, glaube ich, sehr gut, wenn man aus sowas rausgeht.
Ja. Also ich meine, ich glaube, bei diesem ersten Ausstieg haben auch persönliche Gründe eine Rolle gespielt, weil sie zu der Zeit, glaube ich, mit Philipp Bohr auch liiert war. Aber später ist das eher ein freundlicher Weggang gewesen. Also sie ist bei dieser zweiten Schaffensphase, ist sie bewusst wieder reingegangen in das Projekt und hat dann aber auch bewusst gesagt, okay, das ist mir jetzt zu viel, auch mit dem Touren. Und also die Band ist tatsächlich eigentlich jedes Jahr auf Tour und spielt das Land hoch und runter. Ich habe schon gesagt, sie spielen eigentlich heutzutage so gut wie ausschließlich nur noch in Deutschland, aber dafür einfach überall. Also du kannst jetzt von Braunschweig über Darmstadt und Zwickau und Berlin irgendwie die Band überall sehen. Also es ist nicht nur so, dass sie in großen Städten spielen, sondern sie spielen halt wirklich aufgrund der großen Fanbase auch in vielen kleineren Clubs und das die Republik rauf und runter. Also obwohl das letzte reguläre Album von 2018 ist, haben sie in den letzten Jahren viele Alben remastered und neu veröffentlicht, wenn sie nicht mehr verfügbar waren. Und auch dazu eigentlich jedes Jahr eine Tour gespielt. Also sie sind wirklich jedes Jahr in den Clubs unterwegs.
Und wer geht denn dahin, außer du? Was sind denn das für Leute? Ist das dein Alters? Oder...
Also ich habe das Gefühl, dass ich häufig der Jüngste bin und da muss man sagen, dass ich schon nicht mehr sehr jung bin. Also ich bin jetzt Ende 30, aber ich bin wohl immer noch einer der Jüngeren, die da hingehen. Da gehen schon auch viele hin, die, ich glaube, mit denen groß geworden sind, die so Anfang der 90er, Mitte der 90er mit dieser Band irgendwie viel verbunden haben.
Und die Fans halten das dann tatsächlich aus, dass die Band sich auch immer wieder verändert hat? Also die wollen jetzt nicht die ollen Kamellen wie Containerlauf hören, sondern halt, die nehmen das hin, dass da eine Bewegung, eine Entwicklung drin ist.
Ja, also die wollen schon auch Containerlauf hören und sowas muss schon auch kommen, aber die nehmen das sehr gut hin und sind da auch trotzdem sehr engagiert. Also diese Fanbase nimmt nicht nur das musikalisch hin, sondern die sind auch so einfach super engagiert. Da gibt's irgendwie einen Fanclub, der super engagiert ist. Also gibt's noch so Sachen, die man heutzutage eigentlich, weiß nicht, ob Bands heutzutage noch Fanclubs haben, aber da gibt's Leute, die sich im Privaten quasi ums Merchandising kümmern oder dann gibt's so ein Fan-Interview, wo jedes Jahr Fragen gesammelt werden und Philipp Bohr dann sehr ausführlich Fanfragen beantwortet und das wird dann als Newsletter rumgeschickt und also da gibt es einfach eine super loyale Fanbase und Leute, die einfach auch seit 20 Jahren auf Konzerte gehen und die auch jedes Jahr hingehen und wenn ein Album kommt, das Album kaufen und das wahrscheinlich auch ermöglichen, dass so eine Band eben mit einem, ich sag mal, relativ eingeschränkten Bewegungsradius trotzdem in diesem Musikgeschäft auch so aktiv bleiben kann.
Das sind ja jetzt dann auch schon, du sagst 85 gegründet, 41 Jahre.
Ja, wenn du das so sagst, ich habe nicht nachgerechnet, aber es stimmt.
Warte mal, da reicht eine Hand aus.
Ja.
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 Aber also das ist ja auch, da verbindet sich ja für bei vielen Bands schon so richtig Nostalgie damit.
Ja, wobei... Also der Voodoo Club nur ganz selten so runde Jahreszahlen mit irgendwas feiert. Also es gibt mal so, also wie gesagt, so diese Alben haben halt Neuauflagen nach einer gewissen Zeit. Also wenn jetzt gerade irgendwie ein 30-jähriges Jubiläum oder irgendwas ansteht, dann ist das vielleicht ein Anlass, so eine Neuauflage zu machen. Aber ansonsten, also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Band ist, wo dann quasi nur alte Kamellen abgespielt werden.
Und ich hatte jetzt die ganze Zeit auch nicht den Eindruck. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da so eine dicke Zahl schon dahinter steht. Ich hatte die ganze Zeit nicht den Eindruck, dass es um eine alte Band geht. Also ja. Um eine so sehr gestandene Band.
Genau. Und das ist aber so, ne? Also das, also zumindest als Kernfigur Philipp Bohr und da kann man vielleicht, also ich würde für diesen Kern, was macht Philipp Bohr aus, würde ich sagen, das ist Philipp Bohr selber, das ist Pia Lund, die eben viele Jahre geprägt hat, das ist vor allem aber auch David Weller, der Betreiber des Tonstudios in Malta, der häufig als entweder Co-Songwriter oder Co-Produzent mit unterwegs ist und es ist eben der Voodoo Club und der Voodoo Club ist die Variable in dem System, die sich immer wieder verändert hat, wo es immer wieder Einflüsse gab, sei es kurzfristige Gastmusiker, langfristige GastmusikerInnen und das macht es, glaube ich, so interessant.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, weil das war jetzt manchmal so ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite hast du mehrfach betont, dass er, wie streng er mit seinen MusikerInnen ist, wenn es nicht so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Auf der anderen Seite aber auch hast du ja immer diese Offenheit auch erklärt. Weiß ich das?
Nee, das ist gerade das Charakteristikum und was es vielleicht auch so ein bisschen schwer einzuordnen macht. Also er hat einfach einen hohen Anspruch an Qualität, aber er ist trotzdem offen für andere Einflüsse.
Also es ist doch interessant. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das nächste Mal, wenn er sich hier ankündigt, ob ich da mich... unter die vermutlich dann Gleichaltrigen oder nicht.
Also ich würde aber dir, nicht des Alters wegen, aber der Erfahrung wegen, würde ich dir das sehr, sehr empfehlen. Also das ist eine wirklich unglaublich gute Liveband, eine unglaublich interessante Liveband. Und wenn du die Chance hast, wenn sie mal in der Nähe stoppen, ich würde dir das sehr stark empfehlen, da mal ranzustoppen.
Okay, gut. Also ich habe, wie gesagt, also tatsächlich von abgesehen von ein, zwei Hits tatsächlich nie irgendwie was mitgeschnitten, außer dass es die gibt. Von daher war das also für mich total interessant.
Na, ich glaube auch, das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, ich bin mir sehr sicher, das ist eine Band, bei der viele Menschen den Namen kennen und eben immer so wissend abnicken. Aber nur ganz wenige sich ausführlich sowohl mit den Alben als auch mit den Live-Sets beschäftigen. Das heißt, auch wenn wir jetzt vielleicht an einem Punkt im Gespräch sind, wo ihr neugierig seid, wo du neugierig bist, wie gesagt, ich finde, man sollte da auf jeden Fall mal live hingehen. Vielleicht gar nicht so sehr mit einem Album starten, sondern vielleicht mal mit einem Live-Auftritt starten, um dann einen Eindruck zu bekommen.
Sind wir am Ende? Es klang jetzt gerade so.
Naja, ich wollte gerade fragen, ob ich dich jetzt so ein bisschen im luftleeren Raum irgendwie gelassen habe. Da scheinen mir noch ein paar Fragen offen zu sein, oder?
Nee, glaube ich, also nö, also da weiß ich, glaube ich, immer noch nicht genug. Also du hast einen blinden Fleck sehend gemacht. Das ist doch schon mal ein gutes Werk. Ich entscheide jetzt mal noch, wenn ich das nächste Mal sehe, dass er irgendwo spielt, dann da mal hinzugehen. Ja, und dann bin ich wieder ein Stück schlauer geworden. Das ist doch cool.
Okay. Also du meinst, ich kann dich so entlassen. Es gibt jetzt nichts, worüber wir noch unbedingt sprechen müssen.
Nö, wie gesagt, ich habe eine gewisse Vorstellung. Also ich weiß jetzt zumindest, was ihn ausmacht als Künstler. Das ist, glaube ich, doch schon mal viel wert.
Ja, auf jeden Fall.
Dann danke ich dir fürs Sehend machen und fürs Hörend machen.
Ich danke dir und ich danke euch, liebe HörerInnen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.
Bis bald, tschüss.